Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Das ist doch die Krönung, schallt es uns aus der Süddeutschen Zeitung entgegen. Und klar, wir wissen, am Wochenende Charles III. Die Anziehsachen hat schon jemand rausgelegt. Pfundschwere Supertunika samt Imperialmantel, dazu die spezielle Krönungskrone. Für Parlamentseröffnungen tut es ein leicht vereinfachtes Modell. Das alles sieht so schwer aus, dass man dem King für den allerersten Nachkrönungsmoment unvermittelt mit einer Schlagzeile der Frankfurter Allgemeinen zurufen möchte, erst einmal unter die Dusche. Aber die FAZ bezieht sich auf Janáčeks Oper Katja Kabanova und wir bleiben noch ein bisschen in der Süddeutschen Zeitung beim King. Wenn aus einem Menschen ein Gesalbter des Herrn wird, wie geht das und was passiert da genau? Das hat Leonard Horowski erkundet, nimmt uns im Schnelldurchlauf mit durch die Jahrhunderte und danach wissen sie genau, wie man richtig krönt. Wobei sich die eine oder andere Sitte denn doch im Laufe der Jahre verflüchtigt hat, bis ins 18. Jahrhundert noch praktizierten britische Könige die Heilung durch Handauflegen. Das lässt man seit längerem. Ein Misserfolg beim Handauflegen stellt einfach ein zu großes Risiko dar und könnte Monarchiegegnern Argumente liefern. Monarchiegegner gibt es aber zurzeit auf der Insel gar nicht. Oder zumindest nicht in den britischen Zeitungen. Seit er es wird, sind irgendwie alle für Charles, die früher gegen ihn waren. Auch das erfahren wir aus der Süddeutschen, die dem Monarchischen diesmal echt viel Platz einräumt. Nur ob der neue König in den Buckingham-Palast einzieht, zugig, marode Heizung aus den 1950ern, oder ob er im Clarence-Haus bleibt, auch alt, aber Charles entsprechend umweltbewusst mit Solarpanels auf dem Dach, das steht noch nicht fest, weder für die britischen Zeitungen noch für die Süddeutsche. Während man sich in Großbritannien der Traditionen vergewissert, schmeißt man sie in der deutschen Klassikszene beherzt über Bord. Das war jetzt zugegeben eine ziemlich scharfe Kurve zu den Plänen des DSO, des Deutschen Sinfonieorchesters in Berlin, in der kommenden Spielzeit kein Programm mehr aufzuführen, in dem nicht auch das Werk einer Komponistin erklingt. Gibt's da überhaupt genug? Blöde Frage. Es liegt nicht zuletzt am ehrwürdigen, imposanten, aber eben auch allzu gegenwärtigen klassischen Kanon der Musik, dass sie so gut wie nie zu hören sind. Und dass man 99,99% aller komponierten Stücke sowieso nicht hört, auch von Brahms bestenfalls drei Viertel seiner Werke gespielt werden und von Haydn allerhöchstens die Spitze des Eisbergs, das ist da ja auch kein Trost. Das DSO rückt also jetzt die Komponistinnen, frühere wie gegenwärtige, ins Licht und erntet dafür Häme in den sozialen Netzwerken, Lob im Feuilleton und hoffentlich abwartende Vorfreude im Publikum. Beim DSO ist der Teufel los, zitiert Friedrich Hansen im Tagesspiegel aus dem Netz, während Orchesterdirektor Thomas Schmidt-Ott angesichts von 1500 Kommentaren eine bemerkenswerte Melange aus Jubel und Shitstorm konstatiert, die uns zeigt, wie wichtig dieses Projekt ist. Das DSO trifft den Nerv. Der Tagesspiegel nimmt sich auch die Autobiografie des neuen Berliner Kultursenators Joe Cialo vor. Das Buch hat einen für einen CDU-Politiker eher ungewöhnlichen Titel, nämlich »Der Kampf geht weiter«. Klingt wie ein spätes Echo der RAF und der 70er, meint Rüdiger Schaper, aber Cialo stellt schnell klar, worum es wirklich geht. Nämlich um seine Familie, seine Biografie als Afropäer zwischen den Kontinenten und Kulturen. Kultur bildet das Fundament funktionierender Gesellschaften, heißt es darin, kann man nicht widersprechen.